Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Oh, Mensch, Alex, ist das lange her, dass wir uns mal wieder hören. Es ist so viel passiert in der Zwischenzeit. Wie geht's dir? Es ist so gefühlt lange her.
Es ist gefühlt lange her. Es ist eine Woche her und ein Tag, oder?
Ja. Nee,
nicht ganz eine Woche. Dienstag hatten wir aufgenommen, weil du mal wieder auf Abwägen warst. Und auch jetzt übrigens warst du wieder auf Abwägen, denn bei Nils Kern ist Malle viermal im Jahr oder fünfmal oder sechsmal.
Und auch nicht das letzte Mal. Ich habe nochmal irgendwie den nächsten Flug über Mallorca. Gibt ja leider keine Direktflüge mehr ab Nürnberg, deswegen muss ich jetzt öfter mal dann, naja, über die Inseln, wenn man dann 5 Stunden Aufenthalt hat. Das ist ganz furchtbar, ja. Grüße vom Strand. Nee, jetzt bin ich natürlich zurück in Madrid und ja, irgendwie.
Aber im Megapark warst du wieder mal, ich hab's gesehen.
Ich musste einfach mal.
Der
ist jetzt schon wieder länger auf, aber jetzt war irgendwie am Sonntag, glaube ich, das große Reopening mit allen Künstlern. Irgendwie habe ich mich gewundert. Knossi tritt da auf, der macht Musik. Aha, okay. Aber gut, den habe ich ja jetzt nicht gesehen. Schnell 2 Bier und dann ging schon wieder zurück. Noch eine Currywurst reingestampft und dann ging der Flieger wieder nach Madrid. Da bin ich jetzt für so die letzten, jetzt ist nochmal Heimspiel gegen Levante. Dann fahre ich nach Cadiz, da freue ich mich sehr drauf. Am Sonntag, da gibt es dann bestimmt auch nochmal ein paar Stadioneindrücke. Aber ja, du kriegst ja mit. Es ist viel passiert, viel unterwegs. Ich weiß gar nicht so richtig, welcher Wochentag ist. Jetzt war Junggesellenabschied am Wochenende für Max. Aber ich lebe noch und bin gespannt, was du mir alles so berichtest vom La Liga-Wochenende. Da habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Samstag war Action und Sonntag dann auch, naja, hier ein bisschen auskatern. Aber ich musste erstmal zweimal gratulieren oder sogar dreimal sogar. Champions League-Qualifikation Barca.
Aha.
Ja, Glückwunsch. Aha. Dann war dein Ehrentag letzte Woche. Feliz cumpleaños nochmal nachträglich.
Oh,
und
danke,
du hast
danke,
dich, so wie ich das mitbekommen habe, vermute, selbst beschenkt mit, das darfst du jetzt offenbaren.
Mit endlich einer PlayStation 5. Wie lange habe ich es versucht?
Ach Gott.
Ich weiß es gar nicht. Ich hab den Überblick verloren.
Willkommen im Club.
Ne? 5 solcher PlayStation 5 Bots auf Twitter abonniert. Und wenn immer du da die, natürlich Push-Notification angemacht. Ja. Und wann immer da was kommt, sofort versucht. Monatelang vergeblich. Wirklich monatelang vergeblich. Und ich persönlich habe es auch mal wieder nicht geschafft. Aber ein Kumpel hat sich erbarmt. Der da einfach technisch, schöne Grüße an Aule. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Der technisch einfach mehr drauf hat, erkannte irgendwie einen Schleichweg zu einer PlayStation, will ich jetzt hier on-air gar nicht erzählen, aber irgendwie, also über Mediamarkt so offiziell, nur ich bekomme es nicht hin und er bekommt es hin, keine Ahnung, weil er irgendeinen Trick kennt. So.
Gut ab.
Und so habe ich endlich nach, ja, weiß ich gar nicht, wie vielen Monaten,
wie vielen PS4 Jahren. PS4 ist ja abgeraucht.
Genau, also. Endlich eine PlayStation 5, weil meine PlayStation 4 nach Blitzeinschlag im Nebenhaus hat sie zerscheppert, oder nicht zerscheppert, aber sie geht nicht mehr wegen, wie heißt das, Überspannungsschaden oder irgendwie sowas. Mhm. Deswegen war ich tatsächlich, Achtung, seit Herbst, seit September ohne PlayStation quasi.
Allmächtig.
Ich habe zwar eine ausgeliehen vom Kumpel, aber da waren meine Spiele natürlich nicht drauf. Und ich konnte ja seine Spiele nicht einfach löschen, die da auf der Platte waren, weil ist ja nur geliehen. Also im Endeffekt habe ich es nur zum Netflix-Schauen verwendet, weil auch mein Fire TV-Sticker auch noch den Geist aufgegeben habe. Aber ja, lange Geschichte, darum soll es ja gar nicht gehen. Wir wollen ja eigentlich über spanischen Fußball reden, aber nur so viel, ich habe mich mit einer PlayStation 5selbst beschenkt. Und jetzt, wo die Saison ja praktisch vorbei ist, habe ich endlich auch ein bisschen Zeit dafür.
Ja, ich freue mich auch schon wieder mit Aloy durch Horizon Forbidden West zu streifen und da dann eben Sommerpause bald geschafft. Es ist schon gar nicht ohne jetzt so dieses Schlusssprint auch mit dem ganzen Drama bei Real und der Champions League und jetzt nochmal Meisterfeier und bla. Aber gut, das ist Meckern auf hohem Niveau. Wir müssen auch noch 2 neue Patrons begrüßen. Dirk Apitz ist da, das ist sogar ein Re-Abonnement und er ist Barca-Fan. Also auch schön, dass es da wieder ein bisschen Ausgleich ist, jetzt auch in unserem Discord-Channel. Lukas Elsneck ist auch dabei, der hat uns noch nicht geantwortet. Und ich muss auch mal sagen, sorry Leute, es warten einige auf Tassen, ja, und das auch schon seit längerer Zeit. Ich weiß, tut mir leid, das macht man in der Sommerpause, wenn wirklich, wenn ich selbst vielleicht auch mal Aloy dann satt bin in Horizon Forbidden West. Also da werden dann Tassen angegangen, dann kriegt man auch mal das Thema T-Shirts bestimmt hin. Das machen wir dann in der Sommerpause, da kommt man, schreibt man euch dann auch Nachrichten, Zwecks, Adressen und so weiter.
Ist halt unglücklich, dass du in in Spanien bist, ne?
Kann das kommt noch dazu, senden, ja.
Weil die Tassen sind bei dir und das Verpackungsmaterial auch. Ja, deswegen, ich habe keinen Zugriff dazu und der Herr Kern ist halt einfach nicht in Deutschland und zwar wochenlang.
Ja, jetzt deswegen, am Wochenende war ich da, aber...
Ja, aber auch nur zum Saufen, ne? Und zum Junggesellenabschied. Und deswegen, ich kann es nicht versenden. Ich habe zwei Tassen hier rumliegen für mich selber und mehr halt nicht, keinerlei Verpackungsmaterial. Liegt halt alles bei dir und du bist halt in der Weltgeschichte unterwegs und nicht daheim. Das ist so der Hauptgrund, abgesehen davon, dass, ja... Ja. Man natürlich auch recht viel zu tun hat, aber ein Sorry an dieser Stelle, auch von mir natürlich. Und ein Bienvenido an die neuen Reyes, denn Dirk Apitz kenne ich von früher aus einem Barca-Forum.
Oh.
Von daher ein alter Bekannter so ein bisschen. Freut mich sehr, dass er mit am Start ist, auch bei uns im Discord-Channel ja dabei, wie die ein oder anderen Patreons in dieser Kategorie, von daher schön. Willkommen, Dirk.
Gute Sache, okay. Fangen wir denn an nochmal mit Champions League Rückblick und vielleicht auch ein bisschen vorausschauend. Erstmal vielleicht, ja, mit dem Dienstag, mit Villarreal auf einmal führen die 2-0. Man denkt sich so, wow, alles ist möglich. Aber gut, man hat dann ja schon, glaube ich, zur Halbzeitpause ganz gut gesehen, wie die geschwitzt haben, gepumpt haben. Und wenn man Liverpool kennt, dass die auch geduldig sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch im Hinspiel. Ja, hat lange, haben sie sich ja die Zähne fast ausgebissen an Villarreal, aber irgendwann sind dann eben doch noch zwei Tore gefallen und so ähnlich Liverpool dann auch eben einfach losgelegt, wie dieses berühmte FIFA-Meme so zurückgelegt, zurücklehnen, spielen und irgendwie, es läuft nicht so ganz. So, kassierst zwei Tore, dann vorbeugen, ernst machen und ja, dann Liverpool doch noch verdient weitergekommen, aber da großen Respekt an Villarreal für die Stimmung vor Ort, für wirklich den Glauben, den da dieser kleine Verein da aufs Parkett gezaubert hat, also war sehr unterhaltsam.
War mega unterhaltsam und vor allem war mehr drin, fand ich, für Villarreal, die erneut eine herausragende erste Hälfte gespielt haben. Also wirklich, das war brutal stark. Da richtig schön den Schneid abgekauft. Liverpool, die waren ja, ich will jetzt nicht sagen geschockt, aber mindestens beeindruckt, Liverpool. Also war der Start natürlich auch grandios. Ja. Und das frühe Tor gibt dir dann ja besonders Auftrieb. Also klasse Sache. Leider konnten sie es aus spanischer Sicht leider nicht, ja, die zweiten 45 Minuten auch an den Tag legen. Ich weiß nicht, ob da Emery vielleicht falsch umgestellt hat, taktisch in der Halbzeitpause, dass er gesagt hat, oh, wir haben jetzt unser Ziel erreicht, wir machen jetzt mal, ne, gucken eher, dass wir kontern, die werden eh besser aus der Kabine kommen, machen wir es lieber vorsichtig und kontern ein bisschen, oder ob einfach Liverpool so viel besser war, wahrscheinlich ein bisschen von beiden, aber unterm Strich war die erste, zweite Halbzeit nicht so gut wie die erste, viel vorsichtiger, viel, ja, zurückhalten aus Villarreal-Sicht und das wurde dann natürlich bestraft, weil Liverpool bestraft sowas einfach. Also auch da Vorsicht an Real Madrid. Zu brav, zu vorsichtig, zu zurückhaltend gegen Liverpool agieren, rächt sich eher. Aktiv sein, ne, draufbrechen, draufgehen, mutig agieren, das bringt Früchte, das andere ist nicht so gut.
Ja, aber man hat ja jetzt dann auch gesehen, Manchester Citys größter Fehler war ja eigentlich, selbst das Tor zu machen. Also erst dann hat er sich Real Madrid gesagt, na endlich können wir mal hier unsere Magie versprühen.
Wir müssen erst zurücklegen, damit wir loslegen, oder was?
Ja, irgendwie so.
Unglaublich.
Das war schon, was soll man da kurz sagen? Johannes Seitz, unser Patron, hatte uns auch geschrieben, zusammenfassend, ich sterbe gleich wegen dem Spiel, aber ganz ehrlich, gegen uns muss man wirklich bis 15 Minuten nach Abpfiff aufpassen, was geht denn hier ab? Ja, das trifft's ganz gut. Also irgendwie, wie dieses berühmte Wrestling-Meme, wo er immer wieder der Undertaker aufsteht und wieder aufersteht. Unfassbar, was da im Bernabeu dann wieder passiert ist. Minuten 90 und 91 und dann City einfach sich die Hosen voll gemacht. Also was man da an Angst gesehen hat in Phil Fodens Gesicht, wie die Mannschaft da einfach auch nicht komplett auseinandergefallen ist wie jetzt PSG, aber einfach kaum noch dann zurückgefunden hat. Das ist irre.
Irre. Also wirklich irgendeine besondere Magie. Man kann es sich erklären, die Pressestimmen waren nice nach dem Spiel. Ihr hattet es ja auch auf Real Total, ich habe es ja auch zitiert auf Twitter. Ja. Man kann es nicht erklären, man muss es erleben. Es ist Wille, es ist Glück, es ist Überlebensinstinkt, es ist keine Ahnung, irgendwelche noch ein paar Wörter waren in so eine Schlagzeile, ich glaube von der Sport oder Mundo Deportivo. Es ist im Endeffekt ja unerklärlich, außer erklärbar mit, sie glauben daran, bis es nicht mehr geht, bis abgepfiffen ist, aber ansonsten völlig egal, wie der Spielstand ist, völlig egal, wie vermeintlich schlechter man war oder schlecht man war oder nicht gut man war, ob der Spielstand ja überhaupt nicht danach spricht, dass noch irgendwas geht. Nee, da wird dran geglaubt hinten raus und Wunder geschehen immer wieder in Bernabeu oder zumindest kleinere Wunder, denn Man muss ja auch sagen, durch die wegfallende Auswärtstorregel sind es ja nur dann, ne, geht es ja recht viel schneller. Die Auswärtstorregel hätte das Spiel ja völlig gekillt, ne?
Ja, klar, das wäre noch dazugekommen. Aber so ist das halt irgendwie Real Madrids unglaubliche Saison, wo sie sich mit Remontada nach Remontada nach Remontada irgendwie da ins Finale durchkämpfen. Das hätte ich so im vergangenen Sommer nicht erwartet, auch wenn sie da schon im Halbfinale waren, aber da eben verdient gegen Chelsea ausgeschieden sind, weil eben auch Chelsea irgendwo die bessere, schnellere, gefährlichere Mannschaft war. Das hat man schon hier und da auch gesehen, dass irgendwie auch City, auch PSG, auch Chelsea vielleicht hier und da mehr Qualität hat, flexibler auf dem Platz, aber diese Mentalität, und das war, ist eben nicht nur dieses alte Real Madrid mit Modric, Casemiro, Benzema und so weiter, die waren ja alle schon ausgewechselt, das waren ja dann die neuen mit Camavinga, mit Valverde, Vinicius, Rodrigo, da kann man nur den Hut vorziehen, das war wirklich eine unglaubliche Nacht, da, was da passiert ist in Bernabéu. Und ja, jetzt Finale, Liverpool hat ja noch selbst ein paar Aufgaben, dass es für Real um nicht mehr viel geht, hat man jetzt gemerkt, auch am Wochenende, ja, gegen Atleti, naja, ein bisschen mit Witzchen gemacht, Scherzchen draußen an der Seitenlinie, während irgendwie Simeone sich die Seele aus dem Leib gecoacht hat. Das weiß ich jetzt nicht, ob das ein Vorteil ist, dass man da jetzt die nächsten Spiele, jetzt geht's noch gegen Levante, Cadiz und Betis, ob man da auch nur so Halbgas macht oder irgendwie, ja, man hat einfach keinen Grund, irgendwie noch groß gewinnen zu müssen, wie jetzt andere Teams vielleicht in Liverpool. Die kämpfen noch irgendwie in der Premier League. Was sind es jetzt? 3 Punkte hinter City. Jetzt ist noch das FA Cup Finale am 14. Mai gegen Chelsea. Also die haben da eher noch die hohe Belastung. Aber meinst du, das macht irgendeinen Unterschied?
Ja, es ist tatsächlich schwierig, weil Spannungsabfall ist ja nie gut. Und dann wieder auf 100% zurückkommen, wenn du quasi 2-3 Spiele lang, also 2-3 Wochen lang, ne, so vor dich hinspielst, sommerfußballmäßig, und dann Schalter umlegen. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Klar werden sie den Schalter grundsätzlich umlegen, weil es ein Champions-League-Finale ist, aber ob du dann wirklich wieder auf die 100% kommst, wenn du quasi 2-3 Wochen lang nur so ein bisschen rumpimmelst, würde ich jetzt fast sagen, auf dem Platz, das stelle ich mir schwer vor. Also das muss nicht unbedingt ein Vorteil sein. Andererseits, klar, du hast nicht diese krasse Belastung wie Liverpool, die in jedem Spiel Vollgas gehen müssen. Das kostet natürlich auch Körner und auch körperlich viel Kraft, aber auch mental natürlich. Ne? Alle paar Tage immer 110% geben, weil Finale, weil kleines Finale in der Meisterschaft im Sinne von, du musst jedes Spiel gewinnen. Jetzt hast du ja eh schon gepatzt gegen Tottenham am Wochenende, aber deswegen ist schwierig. Also das kann ein Vorteil sein, kann auch ein Nachteil sein, dass Real Madrid sich quasi 2 Wochen oder was es sind, ausruhen kann. Das sind ja, glaube ich, 2 Wochen. Ne? Ja. Schwer zu sagen. Also ich würde nicht sagen, dass das zwingend ein Vorteil ist, weil, ja, siehst du jetzt, Benzema fehlt hier. Jetzt am Wochenende hast du verloren, das nimmt dir eine Niederlage, nimmt dir auch irgendwo ein bisschen Schwung, ein bisschen Selbstbewusstsein. Wenn es zu viele werden am Stück, verlierst du ja was. Ja. Klar, jetzt die eine ist dann wurscht, aber lass er jetzt wieder nicht gewinnen, weil die Spannung nicht fehlt und so, schon hast du dein Momentum völlig verloren. Und dann, wie gesagt, Champions League-Finale da komplett wieder auf umzustellen, auf dieses sensationelle Siegergehen, das Real hat. Das kann auch schwer sein.
Ja, aber mal schauen. Wird auf jeden Fall, glaube ich, unterhaltsam da am 28. Mai in Paris. Dort sind beide Mannschaften schon mal aufeinander getroffen in dem Finale. Es war Anfang der 80er. Damals hat noch Liverpool gewonnen. Das letzte Finale zwischen den beiden 2018. Ihr erinnert euch, Salah hat ein bisschen Revanche-Gelüste schon geäußert. Bin sehr gespannt. Irgendwie ist Real Madrid einfach nicht totzuschreiben, auch wenn Liverpool bestimmt hier und da ja nochmal mehr Spieler hat, die in Form sind. Vorne die 3, die 4. Aber eben, ja, wenn Real, was ist Benzema maximal motiviert, Courtois irgendwie macht ihm, ist vielleicht so der zweite Anwärter auf dem Ballon d'Or, wenn es jetzt Benzema nicht werden sollte, bla. Also du hast da auch eine unfassbare Mannschaft und jetzt auch mit Valverde auf dem Platz, der jetzt Stammspieler ist und nicht unbedingt da ständig noch Asensio oder auch Rodrigo drin, ist da auch mittlerweile die Balance da, ein, der arbeitet, der Gas gibt. Das gefällt mir mittlerweile schon, auch wenn man es jetzt gegen Atleti, da war eben ein anderes Spiel, ist locker angegangen, vielleicht auch zu locker, am Ende dann schon auch verdient verloren. Glückwunsch für den Derby-Sieg ans rot-weiße Lager, aber ja, hätte ja auch noch irgendwie Nacho am Ende noch das Ding machen können oder irgendwie einer Jovic eine seiner 2 Chancen irgendwie reinmachen können, da haben wir später noch das Thema. Das Thema Derby würde ich mal jetzt angehen, da ist ja auch das große Thema Passillo und dazu hatte ich nochmal bei Max, unserem Page, schon angefragt. Der hat ja schon mal öfter mal Atletico-Feedback-Resümees gegeben und ja, das ist jetzt fast ein bisschen niederschmetternd, was er da jetzt sagt zum Thema Passillo und was er dann zum Spiel sagt. Also das lasse ich jetzt mal laufen.
Hola Alex und Nils, Der Nils hat mich gestern in WhatsApp angeschrieben und zum Spiel gratuliert und ob ich was zum Spiel an sich sagen will und zum Nicht-Passio. Dann habe ich ihm gesagt, zum Nicht-Passio kann ich ihm gerne ein paar Minuten was dazu sagen, meine Meinung. Zum Spiel nicht, weil ich im Vorhinein gesagt habe, wenn die es wirklich durchziehen, keinen Passio zu machen, dann werde ich, also ich habe es zum Einlaufen geguckt und habe den gesehen, beide kommen gleich auf den Platz, es wird keinen geben. Dann habe ich den Fernseher ausgeschaltet, also den Laptop besser gesagt, weil ich das absolut eine Schande finde, also was Sportsgeist und Anstand und Tradition angeht. Da geht es nicht darum, dass Barca Real das gegenseitig nicht gemacht haben und Real den fordert und dies, das, Ananas, sondern einfach grundsätzlich. Das gehört sich einfach. Einfach drüber stehen, wie ihr zuletzt schon gesagt habt, den die Eier haben dazu, in den sauren Apfel beißen und das einfach machen und dann Leistung auf dem Platz zeigen. Ja, wie ich dann gesehen habe, wie er gesagt hat, sie haben ja dann gewonnen, weil er mir gratuliert hat. Habe ich da noch nicht gewusst. Und ich werde auch den Rest der Saison der Spiele nicht gucken. Und wie gesagt, meine Meinung dazu, es ist einfach nichts, wofür ich einstehe. Ich finde es eine absolute Schande. Und ich muss sagen, ich schäme mich dafür. Sollen mich von mir aus alle anderen Rojo Blancos und Colchoneros dafür kreuzigen, hassen, sperren, was weiß ich, in WhatsApp, Twitter, Instagram, ist mir egal. Weil es ist meine Meinung, man muss sie nicht teilen, ich habe sie halt einfach und bin da konsequent. Und ja, wie gesagt, viele kennen meinen Twitter und meinen Instagram-Account von Atletico und den werde ich halt bis zum Beginn der neuen Saison, also bis zum 1. Juli, nicht mehr betätigen. Ich habe heute noch die Aufstellung und so gepostet, das, was ich halt immer vorm Spiel mache, und es wird noch einen Post dazu geben, was ich gesagt habe, warum ich das nicht mehr mache mit dem Account bis zum Ende der Saison. Und ich werde auch die restlichen Spiele nicht mehr gucken bis zum Ende der Saison. Klar werde ich das Ergebnis am Ende sehen, aber ich werde keins mehr gucken. Das ist, seit ich, weiß ich nicht, denken kann, ich bin seit 99 Atletico-Fan, das ist seit Ewigkeiten sind das die ersten Spiele, die ich dann nicht gucke. Ja, in dem Sinne, die Saison ist für mich beendet. Wie es scheint, wird das ja für die Champions League reichen, weil die anderen einfach zu dumm sind. In dem Sinne, Nils, Alex, hasta la próxima.
Uff, okay, das war Max, wow, vielen Dank.
Das war immer deutlich, das war...
ja.
Krass.
Ja, was soll man... Wir hatten ja schon ein Passio gefordert eigentlich in der letzten Folge, als es dann die Meisterschaftsentscheidung gab. Und ja, es ist... eine Schande, dass sich Atletico da jetzt so rausgewunden hat, was ja schon mit Ansage kam, Oblak und Jimenez, haben sie gesagt, nee, wollen wir nicht, aus Respekt vor Fans, auch Cerezo, der Präsident, hat es dann gesagt, von wegen, wenn es nicht diese ganzen Medienberichte gegeben hätte, würde man es vielleicht machen. Naja, es ist irgendwo auch, hat was Geschichtliches. Das hat jetzt noch Pedrito Numeros, unser Statistikenexperte-Freund, rausgefunden. Atletico hat schon in der Vergangenheit 3 Passio Gelegenheiten für Real Madrid gehabt und 3 Passio-Gelegenheiten für Barca. Was schätzt du denn, wie viele davon gemacht würden? 3, 1, 2, 0.
Alle 3 für Barca und keiner für Real Madrid? Ich weiß es nicht.
Gut, ja. Echt? Ist genau so.
War also wirklich nur geraten, ne? Ich kannte ja die Statistik gar nicht.
Ja, ist auch in unserem Artikel, den wir online haben zum Passio, zuletzt für Barca 2013, auch dann nochmal 98, 74 für Barca und eben gegen Real nicht 76, 90 und jetzt 22. Also das scheint dann doch irgendwo, naja, Prinzip zu haben oder irgendwie, ja, hat uns eigentlich dann doch nicht überrascht.
Fast als gäbe es da eine Realität, ne?
Weiß ich gar nicht.
Weiß ich gar nicht.
Hat man im Spiel jetzt nicht so gesehen, zumindest nicht von Real Madrid aus.
Naja. Also, Passio, heikle Sache. Mein Thema ist es nicht, ihr auf Real Madrid, klar, ich habe das größer gefahren, weil betrifft ja Real, aber ich glaube, Xavi hat das ganz, ganz nett gesagt, ganz auf den Punkt gebracht, dem möchte ich mich gerne anschließen. Ihr habt es ja sowieso auch zusammengefasst auf Real Total. Er hat gesagt, wenn es ein Passio, also wir als FC Barcelona, unter ihm als Trainer wohlgemerkt, wir würden das machen, denn das hat was mit, ich paraphrasiere einfach mal, mit Respekt und mit Sportsgeist oder Sportsmanship zu tun. So. Genau. Und deswegen, das gehört sich halt und er als Trainer von Barca hätte das gemacht, denn er hat es ja auch als Spieler gemacht, hat er gesagt, damals im Bernabeu, wir erinnern uns, erst Passio und danach gab es eine Klatsche, ne? 4-1, ja. 4-0 oder wie es auch immer war. Ja. Es ist nicht schön, aber da musste durch, das gehört sich einfach so. Das ist, ja, hat was mit, ja, Respekt gegenüber dem Gewinner, ja, zu tun auf der anderen Seite. Und just der FC Barcelona hat das ja am Wochenende sogar vorgemacht. Also, ja, seinen Worten, Xavi hat seinen Worten Taten folgen lassen quasi mit, mhm, seiner Mannschaft. Denn der FC Barcelona hat Real Betis einen Passillo gegeben, obwohl sie gar nicht mussten. Denn, mhm, normalerweise macht man ja das hauptsächlich nur im Spiel nach dem Titelgewinn.
Ja.
Und da war ja schon der
dieser Passillo. Am Montag in Getafe.
Genau, Getafe war, mhm, der Gegner, der es gemacht hat. Und Barca, mhm, hat es aber auch wieder gemacht, obwohl er so gesehen gar nicht musste.
Ja.
Tja, und das Atletico, ich will jetzt nicht sagen, dass sie gemusst hätten, aber, mhm, ne, es wäre an der
angemessen. Es ist keine Pflicht, gewesen. Es ist kein Muss, aber ja.
Es wäre angemessen gewesen, mhm, und die haben es nicht gemacht. Ich glaube, ja, das sagt alles ein bisschen, mhm, zu dem Thema aus oder ist ein, ja, schönes Beispiel für, wie man es machen kann, ja, und wie es die anderen nun mal gemacht haben.
Ja, schöner Kontrast genau an diesem Wochenende hat, ja, war, hat viel, viel ausgesagt, genau. Dann wollen wir auch das Thema gar nicht noch weiter breit treten, ist dann jetzt so, vielleicht kriegt es dann Real Madrid gegen Levante noch einmal, dürfen sie sich abklatschen lassen. Luka Jovic würde ich noch mit reinwerfen. Wie hast du ihn gesehen, seine Körpersprache, katastrophal oder ging so?
Normal hätte ich gesagt, der ist halt so. Der ist,
so meinst du, okay.
Der ist halt kein Cristiano, ja, Ronaldo, der da ins, ne,
ja, das natürlich
die,
nicht.
Sobald die Kamera auf ihn gerichtet ist, dass, ja, er da, ne, exzentrische, extravagante Dinge macht, oder ist auch kein Llorente, der die Linie rauf und runter rennt und, ne, dem der Schweiß vom Körper bretscht und so. Der ist halt eher so ein bisschen in sich gekehrt, steht ein bisschen rum, ab und zu macht er halt mal einen, nur nicht im Trikot von Real Madrid, sondern im Trikot von anderen Vereinen, macht einen schönen Volley-Treffer oder so und dann guckt er halt ein bisschen weiter. Also der ist ja eher so zurückhaltende Körpersprache, Gestik, Mimik. Von daher nicht außergewöhnlich, hätte ich ihn gesehen, aber den einen hätte er natürlich gerne mal machen dürfen. Ne?
Einmal gegen Oblak, den rausstürmenden, das war schon eher schwierig, aber dann eben die zweite Situation, wo war es denn, wo er erst so zögert und dann Savic grätscht schon rein, ist am Boden und der wird dann angeschossen. Naja, mit voller Überzeugung, wenn man irgendwie merkt, er hat ihr Selbstvertrauen, Brust raus. Könnte da was gehen? Ja, er ist schon irgendwo auch ein Iceman, hast du schon recht. Und man kann auch sagen, es war jetzt das erste Spiel seit 12. Februar. Der hat 3 Monate nicht gespielt, war jetzt auch zuletzt Magen-Darm, irgendwie Wahnsinn, wieder angeschlagen.
Ne? Ja. Ja. Woher soll dann, ja, Selbstvertrauen, ja, Selbstverständlichkeit etc. kommen, ne? Logisch.
Ja, und auch kurz vor Spiel hieß es ja, oder Startelf war ja Mariano Diaz drin, der war dann doch irgendwie Muskelprobleme beim Aufwärmen bemerkt, also irgendwie 15 Minuten wahrscheinlich vorher, vor Anstoß heißt es, nee, Luca, mach du dich noch warm, du musst jetzt doch kommen. Das sind jetzt keine optimalen Voraussetzungen und er braucht nun mal auch einen Sturmpartner, das ist offensichtlich, wenn er da alleine vorne ist, ist es kein Benzema, in dem System brauchst du einen Benzema, das ist ja nicht, aber trotzdem irgendwie, Leute, Junge, zeig doch wenigstens, dass du irgendwie bemüht bist, dass du irgendwie doch um irgendwas kämpft, entweder eine Zukunft bei Real oder eine Zukunft, keine Ahnung, beim BVB, weil jetzt ist ja Haaland so gut wie durch, dass der zu City geht. Da fehlt mir einfach ganz, ganz viel, so introvertiert und eismäniger ist, das war nochmal weniger, als man eh schon gesehen hat. Also sehr, sehr schade, dass er da ja irgendwie den Glauben an alles gefühlt verloren hat und irgendwie so richtig physisch in guter Verfassung gefühlt auch nicht. Hat schon gefühlt irgendwie das Trikot leicht gespannt am Bäuchlein, aber naja, 3 Monate nicht gespielt.
Tja, selbst schuld, Carletto, ne? Wenn du deine Ersatzspieler so behandelst. Was macht eigentlich Eden Hazard aktuell? Ist der fit? Ist der verletzt?
Der hatte seine Platte rausbekommen am Schienbein, weil es da immer mal wieder noch Infektionen gab, okay, und shit. Da hat er jetzt Regeneration. Er kann aber wohl letzte oder vielleicht sogar vorletzter Spieltag noch mitwirken und könnte dann im Champions-League-Finale zumindest im Kader stehen. Dass er mitfeiern kann, hat er jetzt gezeigt, ein paar Mal. Aber ja, vielleicht wird er noch einmal eingewechselt in der Saison.
Eine Sache habe ich, um das Spiel hier abzuschließen, das Derby, das ja, ja, seltsam war, logischerweise. Ne? Also es war nicht so, wie man sich es erhofft hätte. Nichtsdestotrotz, auch wenn der Sieg, glaube ich, unterm Strich in Ordnung geht für Atletico, gab ja dann 2-3 Monsterchancen, so um die roundabout 60. 70. rum. Ne? Griezmann, Riesenchance. Carrasco, Monsterchance an dem Pfosten. Und noch irgendjemand hat eine richtig gute gehabt, weiß ich jetzt gar nicht mehr wer. Also unterm Strich geht schon in Ordnung. Jo. Aber das Zustandekommen missfällt mir ein bisschen, denn dieser Elfmeter, ganz ehrlich, Echt? Ich bin da kein Fan von dem Elfmeter. Ja, das wundert dich doch jetzt nicht. Jetzt hör doch auf.
Gespielte Verwunderung hier. Ich finde das, echt nicht. Ich finde das zu schlampig von Vallejo, wie der da von der Seite reingerauscht kommt und irgendwie Kontakt oben, unten, bla, bla, bam, bam, bam. Das war mir. Es gibt klarere Elfmeter, ja, aber ich sag schon, 7 von 10 Schiedsrichtern.
Naja, also erstmal mal wieder meine Lieblingsherangehensweise. Ich gucke mir das in Realgeschwindigkeit an, versuche da für mich zu entscheiden, hätte ich da gepfiffen oder nicht. Im Leben nicht. Also das war nichts für mich. Also war ich voll beim Schiri, der auch gesagt hat, mach weiter, ist ja gar nichts, so lässt sich einfach fallen. Und dann gibt es natürlich wieder mal eine super Slow-Mo. Und in der super Slow-Mo siehst du, wie er ihn unten dann leicht so auf dem Fuß tritt so ein bisschen. Und jetzt kommt aber mein Aber. Aber Cunha war längst in der Luft, beziehungsweise schon am Hinfallen.
Am Fallen.
Der war schon am Fallen, der ist eh schon gefallen. Auch ohne diesen Tritt ist der Mann schon hingefallen.
Er stand vorher schon angerempelt worden.
Er stand schon in der Luft. Ja, aber der Rempler ist ja gar nichts. Also das ist ja wirklich lächerlich. So, also der ist schon in der Luft, fällt schon und wird dann erst am Fuß getroffen. Heißt, der Fußtreffer ist nicht ursächlich für den Faller, für seinen Sturz. Er stürzt schon und wird dann erst touchiert. Deswegen ist das für mich kein Foul und kein Elfmeter. Ich verstehe schon, er wird da unten getroffen, das ist blöd und unglücklich und kam man im Mittelfeld faul und weiter geht's, gibt's einen Freistoß, juckt keinen. Ja schon, aber das hier ist ein Elfmeter und der Fußtritt, der Tritt auf den Fuß, war nicht ursächlich für sein Stürzen. Und deswegen ist das für mich kein Elfmeter. Ich hätte nicht gepfiffen, auch nach VAR. Also nach Ansicht der Bilder auf dem Bildschirm hätte ich das nicht gepfiffen. Das ist mir zu wenig. Und das ist, wie gesagt, für mich nicht das Foul, das zum Hinfallen führt. Okay. Kein Elfmeter für mich. Kein Elfmeter.
Ja. Dass ich hier, Nils Kern gibt den Wasserexperte, gibt den nicht.
Okay. Vor allem, ich wollte gerade sagen, dass ich hier ein Plädoyer für Real Madrid halte. Ne? Das ist ja auch abstrus. Aber nee, da geht es ja wirklich nur um Szenen-Einschätzung. Und das mache ich ja so fair, es immer geht. Also für mich ist das kein Elfmeter. So, Punkt. Aber gut. Aber
ich dachte, wir haben nur einen Aufreger in dieser Folge, Levante, aber dann nehmen wir den auch noch mit rein.
Über den können wir auch gleich sprechen.
Ja, ja gut, machen wir doch da direkt weiter. Levante lebt noch, wie es leibt und lädt und die Hoffnung ist da und sie sind jetzt wieder mal gesprungen, geklettert in der Tabelle. Zumindest haben sie Alaves jetzt wieder die rote Laterne in die Hand gedrückt. Jetzt sind es nur noch in Anführungszeichen, 5 Punkte Rückstand auf Granada. Die sind frisch raus, haben Mallorca reingestoßen. 9 Punkte sind noch zu vergeben in La Liga. Und ja, Levante jetzt irgendwie, wer hätte es ihnen zugetraut, mal eben Real Sociedad geschlagen. Und das, ja, schon auch mit Glück, weil Isak irgendwie zweimal die Latte getroffen hat. Ich glaube, so ein Gorosabal-Abschluss wurde gerade so vor der Linie abgewehrt von irgendeinem Levante-Verteidiger. Das war auch so ein Monster-Save.
Das war richtig krass, das war Son. Der Torwart war schon geschlagen. Ja. Und das Son fällt so rücklings um, macht einen Ausfallschritt, so eine Rettungsgrätsche und tritt irgendwie dabei mit den vorderen 5, 6, 7 Stollen auf den Ball, fällt dann hin, aber passt den Ball oder hält ihn gerade noch so auf und passt ihn so halb zum Torwart zurück und das eine Rückgabe ist. Also das war, wenn die drin bleiben, ist das die Klärungsaktion der Saison.
Ja.
Das ist wirklich der Moment der Saison, wenn die drin bleiben, weil das wäre die Führung für Real Sociedad gewesen. Also wirklich eine krasse Sache.
Und fast so krass wie Mondis Ding gegen City, hat man auch nicht gesagt.
Ja, stimmt, hatten wir gar nicht thematisiert. Genau, ja, logisch, krass. Im Nachhinein war das richtig, korrekt, ähnlich. Also da sieht man auch so Klärungsaktionen, das können wie Tore können die sein, ne? So wichtig. Aber auf jeden Fall in dem Fall, genau, das 0-0 aufgehalten. Und ganz ehrlich, es lief ja eh alles in dem Spiel für Levante. Du hast die zwei Lattenkracher von Isak angesprochen. Dann gehen sie in Führung, dann gleicht Real Sociedad aus und dann erzielen sie in der, ich glaube, 87. 88.
Ja.
Das so wichtige 2-1 mal wieder durch einen Elfmeter, der
irgendwie, wie war das?
Glückliches.
Rico, der Real Sociedad-Verteidiger, hat den Ball im Strafraum, ist auch irgendwie ohne, kein Gegenspieler weit und breit, holt so ein bisschen aus, um schön wegzuschlagen, einfach langen Hafer machen, weg mit dem Leder. Und dann kommt Dani Gomez noch angerauscht und ja, springt da fast ein bisschen in die ausholende Hand von Rico. Ja, oh, Tätigkeit, die Hand im Gesicht, das geht nicht. Gab jetzt keine rote Karte oder so, aber ja, das war schon auch glücklich. Dann auch vor allem am Rand des Strafraums, also es hätte nicht direkt zu einer Torgelegenheit geführt, zu einem Abschluss geführt.
Der Levante-Spieler hatte nicht mal den Ball, so geht's ja schon los. Und es ist ja wirklich, der andere will den Ball schießen, weil da keiner ist, Und es ist ja wirklich diese Ausholbewegung beim Schuss mit den Armen, und in dem Moment rennt ihm der Levante-Typ in den Arm und wird dann natürlich, oder was heißt, rennt in seine sagen wir mal, rennt in seine Bewegung und wird dann vom ausschwingenden Arm getroffen. Boah, ist das unglücklich. Also ich weiß ja nicht. Und natürlich macht er dann wieder enorm viel draus, das ist ja klar, das machen sie immer alle. Oh, aber ich weiß ja nicht. Boah. Also, ich verstehe schon, er wird getroffen, aber er ist ja nicht mal im Ball, ne? Also, wenn er den Ball gehabt hätte, der Levante-Spieler, und der andere will im Zweikampf den Ball spielen, der Real Sociedad-Spieler, und erwischt ihn dann versehentlich mit dem Arm, dann sage ich nochmal, okay, weil, ne, dann wurde er gefoult, weil er den Ball hatte und weil er in der Angriffsaktion war, aber der andere will den Ball wegschießen, kann den gar nicht sehen. Das ist einfach nur, ich bin da eher beim, dass ich sage, das ist halt so ein Zusammenprall, so ein unglücklicher, das... Also, ein bisschen glücklicher Elfmeter, kann man schon so sagen.
Hat sich der Schiedsrichter bestimmt auch ein bisschen anstecken lassen von der Atmosphäre. Levante natürlich Heimspiel gehabt. Und es gab auch dann so 10 Sekunden vorher, auch im Strafraum, wo hat irgendwie Sörloth so ein bisschen Pepelo, glaube ich, umgeräumt. Da lief das Spiel weiter. Pepelo wieder aufgestanden, nachdem er gemeckert hat. Und dann eben 10 Sekunden später da, Dani Gomez liegt auf einmal am Platz. Boah, ja, Glück für Levante. Diesmal dann auch nicht Morales verschossen, sondern Melero ist angetreten, hat ihn verwandelt und jetzt eben 29 Punkte, 5 hinter Granada. Ja, die Mannschaft lebt, aber wenn jetzt Granada irgendwie weiter so punktet, dann müssen wir ja fast schon sagen, dass da auch ein kleines Aitor Karanka fast ein kleines Wunder schafft. Es war jetzt sein drittes Spiel und er ist immer noch ungeschlagen, oder?
Ja, richtig krass. 2 Unentschieden rausgeholt bei Atletico und gegen Celta Vigo, glaube ich. Ja. Und jetzt im Abstiegskrimi, Mini-Endspiel gegen Mallorca, gegen den Tabellennachbarn. Gewonnen ist ja schon schön und gut, aber wie? Dieses Ergebnis. 6-2 im ersten Satz für Granada, ne? Also absoluter in den Mallorca Open.
sehr gut. Ja, ich fürchte um meine alljährliche Auswärtsreise auf die Insel. Mallorca jetzt eben drittletzter in die Abstiegszone gerutscht, weil sie einfach nicht verteidigen können. Das war ja Vogelwild. Molina hatte ja Platz ohne Ende, egal ob aus 25 Metern, wo er schön eingeschenkt hat, oder dann beim 6-2 auch da einfach nicht angegriffen worden. Mallorca schaut nur zu, kann da einfach nicht verteidigen. Also das war katastrophal. Könnt ihr euch gerne anschauen, denn es gab noch ein absolutes Golazo. Salva Sevilla aus 30 Metern irgendwie so einen richtigen Strahl ausgepackt, war da noch zum Ausgleich. Also Mallorca hat schon irgendwo stattgefunden und irgendwie noch eine Antwort immer parat gehabt, aber ja, die Defensive hat da die Offensive verraten. Das war ja vogelwild.
Das doppelt Gute für Granada ist ja nicht nur der Sieg und die 3 Punkte, sondern dadurch wurde der direkte Vergleich gegen Mallorca gewonnen, der ja bei Punktgleichheit zählt. Von daher ja auch wichtig, dass sie da hinten raus Bock auf mehr Tore hatten. Und wer ja richtig Bock auf Tore hat, das ist ja der alte Molina. Das gibt's ja nicht. Was ist denn mit dem los? Hat er jetzt einen Doppelpack oder hat er sogar 3 erzielt?
Das war jetzt Doppelpack, meine ich.
Doppelpack war das nur? Mhm. Okay, also wie alt ist er? 39, 40?
40 schon,
Wahnsinn, da siehst du mal so einen alten Knacker vorne drin, der aber weiß, wo das Tor steht.
Ja.
Der kann Gold wert sein.
Ja, immerhin schon 10 Tore in La Liga in 32 Einsätzen, kam ja frisch aus Getafe und ist da jetzt mittlerweile, scheint er doch irgendwie Granada zu retten. Wir hatten ja gesagt, die leiden unter dem Abgang von Roberto Soldado, der da sehr viele wichtige Tore gemacht hat die letzten 1-2 Jahre. Aber jetzt Molina schießt irgendwie Granada aus der Abstiegszone. Also damit hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet, aber irgendwie auch Aitor Karanka, der neue Trainer, scheint da irgendwie genau die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt zu haben. Auch beim FC Cadiz hatten wir gelobt, Trainerwechsel hat sich voll ausgezahlt. Und jetzt, ja, noch ein bisschen Genugtuung für mich. Der FC Elche wurde mit 3-0 geschlagen. Ich war einer der wenigen, die auf Cadiz-Sieg getippt hatten.
Ich habe auch auf Cadiz-Sieg.
Cadiz-Sieg
hatte ich auch.
Okay. Ja, aber auch so einer meiner wenigen Erfolge an diesem schlechten Tippwochenende. Naja.
Ja, der war wirklich schlecht. Oder deine Tipps waren wirklich nicht gut. Aber anderes Thema. Auch bei Cadiz gab es einen kleinen Aufreger. Auch da gab es Hand im Gesicht vermeintlich und dann sogar rote Karte gegen Elche. Und da stand es noch 0-0 und das hat das Spiel komplett beeinflusst. Und ganz ehrlich, das war auch wieder so ein... Also leider sieht man, dass es sich lohnt zu schauspielern. Und man weiß auch, warum es die Spanier immer machen. Oder halt die spanischen Spieler, also die Spieler der spanischen Mannschaften. Ja. Weiß gar nicht, wer es war. Irgendein Elche-Spieler dreht sich so ein bisschen, wird so von hinten ein bisschen so angegangen im Zweikampf, will sich wehren, will so, ja, lass mich in Ruhe, verpiss dich mäßig. Also den Ball abschirmen, und während ihn der andere so nervt und haut aus, kann man auch nicht sagen. Schützt sich und den Ball vermeintlich ein bisschen mit den Oberarmen und natürlich schmeißt sich der Cardis-Spieler wieder hin, weil er vermeintlich im Gesicht getroffen wurde von einem Baseballschläger, so wie er sich dahin wirft. Schiedsrichter steht daneben, zieht sofort rot und dann siehst du in der Wiederholung, ja, nee, das war halt nicht annähernd so schlimm. Ne? Also weder wurde wirklich, es war nicht mal eine Tätlichkeit, es war eben Kampf um den Ball, es war ein bisschen so Ballabschirmen und Schrägstrich nervt mich nicht, geh weg. Das ist einfach kein Rot, Leute. Wir haben doch einen VAR, guckt euch doch das an, gibt dem Gelb und fertig ist. Tja, steht's 0-0, die einen sind einer weniger und dann hinten raus, ne, ging's halt bergab für Elche. Also auch wieder so eine Schiri-Entscheidung, die den Abstiegskampf stark mitentscheidet und tja, bin ich kein Fan von, ne? Also das ist schon eine Einflussnahme, boah, durch Entscheidungen, die sehr zwielichtig sind.
Okay, bleibt ja trotzdem weiter spannend, Abstiegskampf, speziell, weil Cádiz und Levante, die müssen noch gegen den Meister ran. Levante jetzt am Donnerstag in Bernabeu und dann eben Sonntag Real in Cádiz. Damals
und,
schon.
Und du weißt ja, Levante liebt es, gegen die Großen zu spielen.
Ja.
Das Hinspiel war ein verrücktes 3-3, glaube ich.
Oh, lange her, ja.
Ja, da hat doch Real Madrid hat geführt, war richtig gut und dann hat Levante aus der Erinnerung jetzt nur das Spiel gedreht und lag dann sogar vorne 3-2 und in der 88. mal wieder ein spätes Tor von Real Madrid. Ich glaube, so war es,
ohne nachzuschauen. Ich glaube, Vinicius da noch spät.
Also auf jeden Fall ein verrücktes Spiel und Levante hat liebt die Spiele gegen die großen drei, also gegen Barca, Real Madrid und Atletico. Da gab es viele Siege, viele Unentschieden, auch immer wieder ein 3-3, ein 2-2, also das kann schon witzig werden. Kann man sich angucken, auch wenn es für Real Madrid nicht um viel geht, aber es geht eben umso mehr
genau
für Levante.
Das ist das Gefährliche am Donnerstagabend.
Genau, also, genau.
Weiß ich noch nicht, was ich da tippe. Jetzt geht jetzt wieder los, englische Woche am Dienstag, die ersten Spiele. Wir haben noch eine Mannschaft, die da auch noch in dieser roten Szene, im roten Bereich der Tabelle hängt. Das ist Alaves und da gab es jetzt auch auf die Socken. Celta Vigo mit 4-0 gewonnen, mal wieder großer Abend von Iago Aspas. Ja, und Alaves jetzt mit 28 Punkten, 6 Punkte hinter Granada bei noch 9 offenen Spielen. Das ist ja schon für Levante extrem schwierig, aber Alaves hat man ja schon eh mehr oder weniger abgeschrieben. Schade, aber gut, auch da einfach zu wenig. Hast du es gesehen, oder?
Nächstes Wochenende ist übrigens Levante gegen Alaves. Da kann Levante Alaves in die zweite Liga schießen. Und ich fürchte,
steht da noch kein Absteiger fest? Ja?
Steht noch keiner fest. Ja. Jetzt zu Hause gegen Espanyol. Da kann natürlich dann was gehen. Also da, das ist ja absolut Pflicht, ein Sieg für Alaves. Aber bei Celta, ich habe nur Zusammenfassung gesehen, aber das sah schon stark nach Absteiger aus. Wenn sie ja letzte Wochenende mega wichtige 3 Punkte gesammelt haben, deswegen dachte ich, ich habe sogar unentschieden deswegen getippt, weil ich mir dachte, naja, für Celta geht es um nichts. Die anderen hauen alles raus. Deportivo Alaves haben jetzt einen Sieg im Rücken mit Trainerwechsel. Da muss eigentlich was gehen, da kann man schon mal ein Pünktchen holen. Aber dass er dich da 4-0 abschlachten lässt, das war nicht gut. Also das, ich habe da nicht so viel Hoffnung, muss ich ehrlich sagen.
Nö, das wird schwierig. Noch von dem Spiel eine sehr unschöne Sache, auch wenn Celta natürlich ein tolles Spiel gemacht hat. Es gab unter anderem auch Sprechchöre gegen einen noch aktiven Spieler von Celta Vigo, der wohl bald nicht mehr aktiv ist, beziehungsweise jetzt eine Vertragsauflösung da droht. Da gab es Sprechchöre von den Fans von wegen Mina Violador und das heißt so viel wie Mina Santi Mina, du Vergewaltiger. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es gab ein Gerichtsurteil gegen Santi Mina, eigentlich 26-jähriger Star von Celta Vigo, würde ich fast sagen. Der wurde jetzt zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt und zu einer Zahlung von 50.000 Euro an das Opfer, denn Santi Mina hat eine Frau im Jahr 2017 sexuell missbraucht und da gab es jetzt eben dieses Gericht. Celta Vigo hat dann auch direkt kommuniziert, von wegen Disziplinarverfahren eingeleitet, vorerst Trainingsausschluss und ja, das Thema Vertragsauflösung könnte jetzt wohl noch folgen. Ja, Santi Mina, dann viel Spaß im Knast, wenn das denn jetzt auch wirklich umgesetzt wird, da ist ja in Spanien auch immer noch ein bisschen so eine Sache oder ob es jetzt Bewährung ist, glaube ich nicht. Mal gucken.
Weiß ich nicht, aber der wird natürlich in Berufung gegangen, aber tja, da sieht man mal, ne?
Ja.
Fußballer sind dann doch nicht so die
Vorbilder.
Nicht alle. Ja, nicht mal die Hälsenköpfe, sondern auch vorsichtig sein, mit wem man sich so als Vorbild nimmt, ne? Als Kind. Also, harter Shit einfach. Und was will man dazu sagen?
Harter Shit. Ich hätte ein Quiz für dich. Was meinst du? Ich glaube jetzt.
Was ist denn das jetzt? Das ist jetzt ein Bruch, ne? Von sowas Krassem ja. Schlimmen zu, ich habe ein Quiz für dich.
Ja, wie soll man sonst davon wegkommen? Egal, ich habe ein Quiz für dich, jetzt eine interessante Statistik auch aufgeschnappt unter der Woche. Was meinst du, welcher Spieler der ist, der die meisten Alu-Treffer in der Liga hat? Das ist jetzt, glaube ich, am Wochenende ist er auch mal wieder
gescheitert. Alexander Isak.
Der ist zweimal jetzt gescheitert. Ja, bei 6 steht er. Ist jetzt der Zweit, hat die Zweitmeisten, aber einer hat 7.
Ja, dann sage ich Aspas.
Ah, nee, da weiß ich gar nicht, wo der steht. Der ist, es ist Raúl de Tomás. Sprich, auch so ein Spieler, der, wo, glaube ich, der Einzige ist, der schießen darf.
Der Einzige, der schießen darf, weil es gegen Barça hat er meines Wissens nach im Hinspiel im Camp Nou, als im Stadion war, Alu getroffen. Von daher, immerhin an eine Szene erinnere ich mich, ja.
Ja, immerhin.
Ach, und gegen Atletico hat er neulich, glaube ich, auch Alu getroffen. Wenn ich mich täusche. Freistoß oder so, ne? Also
von daher ganz eifrig.
Ich antworte mit einem Quiz. Ich habe auch eine Quizfrage mir überlegt. Welche Mannschaft hat eine Tordifferenz von 0? Es gibt nur eine einzige Mannschaft in der Liga,
Tordifferenz von 0. Ich gucke nicht hin auf die Tabelle. Ich glaube, keine so mega geile Offensive, aber auch keine katastrophale Defensive. Ich würde fast sagen, dass es Athletic oder Valencia sind.
Ja,
Athletic sage ich.
Nee, falsch. Athletic hat plus 7.
Ah, dann, wo sind sie? Real Sociedad, mein Gott. Ja, gut, auch eigentlich, obviously.
Das so gibt's dann hier.
Spielen, oder
die jetzt? Sind Sechster, Kurs Europa League, Tordifferenz von 0. Das ist bezeichnet, ne?
Ja.
Oh Mann. Immerhin eins geschossen, sie tun sich ja so unglaublich schwer mit dem Toreschießen von zu Hause. Immer mal eins geschossen beim vorletzten
Levante. David Silva mal per Kopf, das kann der auch.
Ja, war stark. Ja, war natürlich, wie gesagt, auch Pech dabei, ne? Isak zweimal Latte, aber wenn man die Tordifferenz sieht, ne? Da oben drüber 17 plus 19 plus 22 plus 30 plus 43, das sieht schon eher normal aus. Darunter plus 21 Villarreal und die dazwischen mit 0.
Ja, das ist schön.
Unglaublich.
Schön. Ja, das ist irgendwie Lareal. Aber ja, irgendwie halten sie sich, aber auch wenn, da ist jetzt natürlich das Thema Champions League Qualifikation. Mathematisch noch nicht, aber es ist durch. Sie haben 56 Punkte von den übrigen 9 Punkte. Wenn sie die alle holen und dann Atletico alles verliert, dann Atleti hat jetzt 64 Punkte. Aber das wird nicht passieren. Also nur Betis könnte da noch was reißen. Aber jetzt Betis hat eigentlich ein geiles Spiel gemacht. Das zumindest das, was ich in den Highlights gesehen habe. Und dann am Ende reicht es nicht mal zu einem Punkt, weil irgendwie doch Barca wieder das Selbstvertrauen hat und dann auch nicht aufgibt und ja, dann irgendwie auch noch ein Golasso raushaut in der
Weil Jordi Minute. Alba sein Tor aus dem Pokal-Viertelfinale gegen Granada von letzter Saison wiederholt hat. Ja. Für diejenigen, die sich erinnern, dieses verrückte 5:3 nach Verlängerung für Barca, da hat Jordi Alba das letzte Tor, das fünfte, auch auf ähnliche Manier geschossen. Da war es meines Wissens nach also wirklich aus der Erinnerung jetzt mal wieder, ein Griezmann-Chip auf den zweiten Pfosten so im Rückraum und hat Jordi Alba auch ein Volley-Golasso hoch in die Maschen gedonnert. Und jetzt hat er das Tor wiederholt. Ein bisschen wichtiger war das, weil damals stand es ja schon ewig 4-3, also war ja nur die Kirsche auf der Torte. Jetzt war das Tor nicht ganz so unwichtig, nicht nur schön 93., 94. Minute, sondern auch safe Champions League-Fußball für den FC Barcelona durch das Tor. Und das hast du gesehen, auch wie das bejubelt wurde, nicht nur von Jordi Alba, sondern vor allem von der Bank. Wir haben es mit dem Barca-Welt-Twitter-Account geretweetet. Das waren grandiose Szenen. Also da geht einem schon das Herz auf. Da siehst du auch, wie viel das denen bedeutet, ne? Jetzt safe die Champions League zu haben. Ja. Da kann man jetzt natürlich lächeln, klar drüber. Hier x Punkte Rückstand, weiß gar nicht, wie viel sind, 12 jetzt mittlerweile auf Real Madrid, 15 war es zum Zeitpunkt Meisterschaft, ne? Also komplett abgeschlagen. Und du irgendwie schleppst du dich in die Champions League, da kann man drüber lächeln und auch ein bisschen sich lustig machen, okay. Aber man sieht an dem Jubel, wie viel es Xavis Mannschaft, seinem Staff und dem Team bedeutet und dass das schon wichtig ist, auch irgendwo, ne, für die Mannschaft, dass die wächst, wenn man Erfolgserlebnisse sammelt, auf dem Weg eben irgendwann zurück zu alter Größe, vielleicht tut sowas einfach gut, mal schön spät gewinnen, wichtige Spiele spät gewinnen, Grüße an Real Madrid, ne? Das kann einer Mannschaft sehr, sehr gut tun.
Ja, bin ich jetzt keiner, der was gegen Remontadas hat oder irgendwie da noch ein spätes Tor. Das ist schon auch ein Qualitätsmerkmal und davor hat eben auch, ist ja Betis auch irgendwo selbst schuld, was sie verballert haben, so Neto zweimal gut gegen Juanmi pariert und irgendwie, ja, sollte das irgendwie nicht sein, dann trifft mal Bartra, aber irgendwie dann auch direkt wieder die Antwort, erst hat es ja Ansu Fati gemacht. Den hat man ja noch in der letzten Folge von wegen irgendwie ein bisschen Angst gegen Mallorca. Aber wie war er dann jetzt? Hat er ähnlich lange bzw. kurz gespielt?
Ich glaube, ein paar Minuten früher eingewechselt und natürlich direkt mit dem Impact. Ich weiß gar nicht, ob es dann nach 2 Minuten oder sowas direkt die erste nennenswerte Aktion. Natürlich ein bisschen Glück, weil ne, er trifft den Ball ja überhaupt nicht richtig.
Wenn das nicht Absicht war hier, wie bei Luis Suarez die Schule, da kann doch auch den Ball ja, so
weiß ich
so
nicht, aber lassen. Nichtsdestotrotz wunderschöne, tolle Geschichte ne, für ihn beim ja okay, zweiten Comeback. Das erste war letzte Woche, aber da das Tor zu schießen, tut ihm natürlich super gut, ist für ihn persönlich eine tolle Geschichte und für Anzu schließt sich ein Kreis, denn seine schlimme Verletzungshistorie passierte just gegen Betis, das war die Meniskusverletzung im Knie, die er sich zugezogen hat. Das war vor letzte Saison gegen Betis im, ich meine, November. Da hat er sich so schlimm am Meniskus verletzt, dann fiel er ja 9 Monate aus und dann gab es ja 2 Muskelfolgeverletzungen. Jetzt auch wieder im September die erste und jetzt eben dann im November oder Januar sogar die zweite. Und jetzt eben gegen Betis zurückkehren mit einem Tor. So schließt sich ja für ihn im Kreis, weil er das schlimme die schlimme Verletzungsmisere eben gegen Betis losging. Also rundum tolle Geschichte für Ansu und auch tolle Geschichte natürlich für Barca, dass man das Spiel später gewonnen hat. Und natürlich redet jetzt viel im Barcelonismo über Ansu, denn, du hast es kurz vorhin erwähnt, Erling Haaland geht zur City. Ja. Barca hat keinen wirklichen Mittelstürmer. Es gibt so die Debatte, ja, wo könnte man den Ansu am besten einsetzen? Vielleicht vorne drin oder lieber links und so. Zumindest hat man dann einen sehr wichtigen Offensivspieler dazu gewonnen, der das ein oder andere wichtige Tor erzielen kann.
Ja. Braithwaite wird gehen, beziehungsweise läuft der Vertrag aus, so wie ist das?
Läuft nicht aus, aber der wird ja nicht mehr eingewechselt. Also der,
ja, gut.
Der ist safe weg im Sommer. Ich glaube nicht, dass der einen Bale macht und sagt, oder einen Mariano
oder hier. Um Titi oder ja.
Genau, oder so. ja. Von daher, ja. Nee, aber also interessant ist, Xavi hat gesagt, Ansu eher im Zentrum. So zumindest aktuell sieht er ihn da, weil er da auch weniger laufen muss und näher am Tor ist und so. Und Ansu selbst hat gesagt, im Gespräch mit Xavi, laut Xavi, er spielt lieber auf links außen, weil er da nach innen ziehen kann. Also auch interessant, was man da.
Ja, ist ja jetzt vielleicht so nach der Verletzung noch nicht so volle Speed wieder dabei, erstmal nah am Tor machen. Also ist schon interessant, weil Real Madrid gibt es ja einen ähnlichen Fall, dass jetzt auch Rodrigo immer häufiger so am Strafraum schon positioniert ist. Er war ja eh nie der Mega-Sprinter und Dribbler, aber jetzt auch so mit ein bisschen ganz gutem Gefühl für den Strafraum, wie er sich frei macht vom Gegenspieler, wie er sich dann anbietet und dann irgendwie nur noch in Anführungszeichen über die Linie schiebt. Vielleicht gibt es da auch eine ähnliche Bewegung, dass sowohl Fatih als auch Rodrigo jetzt häufiger mal da zentral vorne eingesetzt werden, denn ja, der Norweger ist jetzt vom Markt, so gut wie offiziell wird es jetzt bald und dann vielleicht holt man sich da irgendwie mit der Jugend, versucht man das zu lösen oder man holt sich doch noch den alten Jorge Molina, der knipst ja auch gerne mal noch weiter, naja. Was hast du noch von dem Spiel?
Nicht mehr
so. Araujo mal wieder an die Latte.
Aber ich habe was anderes von dem Spiel. Es sind ja nur noch 3 Spieltage. So langsam kann man ja schon mal so seine Drafts entwerfen. Zwecks La Liga-Team der Saison. Und wir haben in der Barca-Episode hier 2 Spieler genannt, die bei mir auf dem Zettel stehen bezüglich Team der Saison.
Wie meinst du in der Barca-Episode?
Ja, jetzt hier in der.
Also jetzt hier, ja.
Weil wir Barca gerade besprochen haben, also in dem Segment, im Barca-Segment.
Apropos Araujo, okay.
Apropos Araujo, den habe ich auf meinen Zettel. Und nur jetzt, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, das werden wir alles in Ruhe nach der Saison in der Mega XXL-Folge besprechen. Aber ich habe es dir eh schon bei WhatsApp geschrieben. Links hinten könnte ich mir einen Akteur vorstellen, der eine ganz gute Saison spielt. Bei einem Verein, der aktuell Zweiter ist und der ab und zu wichtige Volley-Golasso schießt. Denn Jordi Albas Tor war ja nicht nur jetzt ein absolutes Golasso, das wichtig war, sondern auch gegen Atletico hat er ja ein Ding in den Winkel gezwirbelt, falls du dich erinnerst.
Die Linksverteidigerposition könnte die meist umkämpfte Position sein, weil auch Fran Garcia hier, ihr hattet jetzt Alex Moreno von Betis. Ich finde Javi Galán von Celta Vigo
immer ziemlich schön gut. Und Gaia, gut.
Weil, schauen wir mal.
Das ist der Tabellenelfte, komm jetzt. Na, werden wir noch in Ruhe drüber streiten. Ich wollte es noch schon mal anteasern. Ja. So von wegen, kann man ja mal den Blick drauf haben.
Hast schon mal hier den Teaser gebracht. Okay, alles klar, verstanden. Ja, zum 35. Spieltag, wen müssen wir noch erwähnen? Ja, Sevilla unentschieden gegen Villarreal ist ja Standard eigentlich fast schon.
Ja, aber das Zustandekommen ist nicht Standard. Wobei eigentlich schon Standard, Achtung, Überleitung. Ausgleichstor Sevilla in der 94. nach einem Standard. Bono war mal wieder mit vorne. Ich weiß nicht, ob er am Ball war, aber irgendwie im Tovabo fiel der Ball Koundé vor die Füße und der dann abgestaubt in der 94. Und ein paar zerquetschte, also sogar 95. wahrscheinlich. Richtig bitter für Villarreal, für Sevilla, klar. Ist es recht egal, man wird die Champions League erreichen, man hat 7 Punkte vor Betis, da wird eh nichts anbrennen, dann gibt es halt noch ein paar Unentschieden und dann über die Ziellinie schleppen. Aber für Villarreal richtig bitter, denn mit Blick auf Rang 5, 6, 7, da geht es noch um einiges, da geht es nämlich um die Frage Europa League oder Conference League oder gar nichts, denn der Athletic Club aus Bilbao ist nur ein Pünktchen hinter Villarreal. Wir hatten es in der letzten Folge angesprochen, dass ich gesagt habe, ja, die haben zu viel geschont in La Liga. Champions League zu wichtig genommen oder La Liga war zu unwichtig und dadurch reihenweise Punkte verloren. Und für die, dass die jetzt eben da in der 95. den Austritt kassieren, ist halt richtig bitter, weil sie so womöglich vielleicht gar nicht international spielen oder nur Conference League. Also schon ein bedeutendes Tor.
Ja, da kommt es auch noch zum direkten Duell am 15. Mai jetzt, Villarreal gegen Real Sociedad, also da, das könnte auch noch ein Krimi werden, wenn dann hätte Villarreal bei dem Sieg genauso viele Punkte wie La Real, also das könnt ihr euch schon mal notieren. Ja, Sevilla ist so gut wie durch, also da könnte nur noch Betis irgendwie mathematisch, wenn wirklich die anderen alles verlieren, könnten die sich noch da durchmogeln, ansonsten dürften es wohl wieder die gleichen Top 4 sein wie in den letzten beiden Saisons, auch schon, wenn auch ein bisschen durchgemischt. Wir hatten gesagt, es gibt nicht nur noch immer keinen Absteiger, Alavés kurz davor, es gibt auch noch immer noch keinen Aufsteiger fix. Also da hatte ich mich jetzt auch mal gewundert beim Blick auf die Tabelle in der Segunda Division. Ich hatte irgendwie lange Eibar als Tabellenführer, aber da gab es jetzt am Wochenende den Tausch. Jetzt ist auf einmal, es wird wohl doch noch was mit dem Scheich. Mit UD Almeria steigen die wohl doch noch auf. Aktuell Erster,
aber da geht noch alles. Also Rang 1 und 2 steigen ja direkt auf. Das Almeria hat 4 Pünktchen vor Real Valladolid, die Dritter sind, die nach dem Abstieg also direkt zurückkommen könnten. Aber da geht noch alles. Und Eibar auch auf Kurs Wiederaufstieg, sind aktuell Zweiter. Da ist es richtig umkämpft und vor allem jede Woche kann alles passieren. Also Valladolid hat zum Beispiel, ich glaube, letzte Woche gegen Real Sociedad B, die Drittletzte waren, verloren. Das konnte man auch nicht vorhersehen. Von daher, die zweite Liga ist eh so verrückt, da kann jede Woche alles passieren, ja.
Mal schauen. Also Almeria und Eibar aktuell mit den direkten Aufstiegsplätzen und dann Real Valladolid, Tenerife, Girona und Real Oviedo. Ich habe mir auch schon mal auf Google Maps markiert, Tenerife, das Stadion hier. Könnte man auch gut groundhoppen hin.
Ist ein bisschen weit weg, oder?
Ja, aber Flüge gibt's ja hier ab Madrid, oder? Mache ich mir jetzt keine Sorgen. Wahrscheinlich auch sogar ab Nürnberg, aber keine Ahnung. Ponferradina, Las Palmas mischen schon auch noch irgendwo mit. Da schauen wir mal, was das wird. Aber eben irgendwie Scheichklub Almeria scheint es wohl dieses Jahr dann doch zu klappen im gefühlt 4. oder 5. Anlauf mit auch vielen Trainerverschlissen und vielen Transfers. Schaffen die das wohl noch, dass jetzt Eibar Valladolid wahrscheinlich irgendwie mitmischen werden oder wieder direkt aufsteigen, ist jetzt gar nicht so verwunderlich bei Absteigern, denn in La Liga ist ja das Besondere, wenn du absteigst aus der ersten Liga in die zweite, dann kriegst du ja nochmal irgendwie einen Auffangbonus. Jetzt weiß ich nicht, ob das 15 Millionen Euro waren in der Abstiegssaison dann quasi, wurde ich La Liga nochmal ein bisschen versucht aufzufangen oder nur 10 Millionen oder so, aber es ist, kommt nicht ganz von ungefähr, jetzt auch in dieser Saison waren ja Espanyol und Mallorca direkt wieder zurück in La Liga, also es kommt schon öfter mal vor, dass da irgendwie der frisch abgestiegene Erstligist dann auch wieder zurückkehrt, nur dass ihr es mal gehört habt. Was haben wir noch zum Anhören für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, Alex?
Zum Anhören?
Naja, was wir noch zu sagen haben, was wir sich noch anhören können.
Du wirst wieder eine Hymne vorspielen, wie immer. Ich war mal wieder...
Alcorcon.
Ja, weiß ich nicht. Apropos Alcorcon, die steigen ab. Oder sind schon abgestiegen. Ja, ja. Und vorhin Labrada auch abgestiegen. Das heißt, der Kollege Nils Kern, der hier gerne im Madrider Raum Ground hoppt, dem fehlen jetzt 2 Madrider Vorstadtvereine in der zweiten Liga. Tja, da wird ausgedünnt. Ja, finde ich nicht so schlecht, ganz ehrlich. Das sind Vereine, ich brauche die nicht unbedingt in der zweiten Liga. Ich bin Fan der großen, großen Traditionsvereine und nicht dieser Vorstadtvereine. Also die spanischen Unterhachings, wenn man so will, so ein bisschen. Unterhaching und Oberhaching und keine Ahnung. Also Fuenlabrada adios und Alcorcón adios. Und Mal gucken, wer so hochkommt. Zurück ist übrigens schon Racing Santander. Das ist nämlich ein richtig, richtig großer Traditionsclub. Der gehört eigentlich sogar in die erste Liga. Ja. War jetzt nur dritte Liga. Der ist immerhin in die zweite wieder aufgestiegen. Also schöne Geschichte. Das sind nämlich so Vereine, die wünsche ich mir oben.
Ja, ich glaube, die sind auch sogar Gründungsmitglied damals von La Liga gewesen oder so, aber weiß ich jetzt gar nicht genau.
Saragossa zum Beispiel wäre jetzt auch so ein Verein, den würde ich mir einfach in der ersten Liga mal wieder wünschen. Ne?
Rekre.
Ja gut, die sind in die vierte, auf vierte oder dritte?
Von der fünften in die vierte.
Das ist halt krass, dass die fünfte Liga spielen. Ne? Ich habe mich da ein bisschen durchgewühlt.
Durch die Ligareform.
Ich habe mich jetzt auch ein bisschen durchgewühlt durch die fünfte Liga, was da unten alles dabei sind.
Das ist sehr regional.
Sehr, sehr regional. Anderes Thema, vielleicht für irgendeine Sonderepisode mal.
Irgendwann mal, schauen wir mal, ja. Du hattest schon Adios gesagt, das nehme ich doch gleich als Überleitung, dass wir uns da jetzt auch langsam wieder verabschieden. Wir haben jetzt englische Woche, 3 Spieltage sind es noch. Ja, nicht, bisher steht erst der Meisterfest und so gut wie die Champions League-Teilnehmer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir mal gucken, ob wir nächsten Montag aufnehmen oder doch noch Sonntagabend. Ich bin dann eben in Cadiz und dann Montag geht's zurück, bla bla. Kriegt man schon hin, dann kriegt er wieder Eindrücke aus, ja, einem Stadion, was ich auch noch unbedingt vor mir hatte, jetzt in Cadiz. Glückwunsch nochmal an Atleti zum Derby-Sieg, Glückwunsch an Barca zur Champions-League-Qualifikation und dann hasta la próxima.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ach ja, halt, die Folge hat begonnen mit Glückwünschen und so soll sie auch aufhören. Wir haben die Tiki-Taka-Tipps vergessen. Da muss diesmal unser Kumpel Patreon Hector Balaguer beglückwünscht werden. Der hat mit 19 Punkten die meisten geholt. Das ist nicht so viel eigentlich, aber irgendwie war das kein guter Spieltag. Allein die Top 3, der 87er, Mixel, Paul, alle nicht mehr als 6 oder 8 geholt. Ich nur 2 Pünktchen. Naja, also Hector, Glückwunsch und bis bald wieder. Das war's jetzt wirklich von Tiki-Taka, unserer 140. Folge. We'll be right back.